Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 113, Al-Falah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Und nun zur mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, ich nehme Zuflucht beim Herrn der Morgendämmerung, vor den Gefahren, die von seinen Geschöpfen ausgehen mögen, und vor den Gefahren der sich ausbreitenden Nacht, deren Dunkelheit sich Übelwollende bedienen, und vor dem Übel derer, die mittels magischer Fertigkeit in Knoten blasen, um das, was sie zu erreichen suchen, zu erlangen, und vor dem Übel der Missgünstigen, wenn sie in ihrem Neid Übles wollen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit, sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de, als auch über die Satelliten Hotspur 13C und Eutelsat 3B, unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 27. Januar 2022, knallt dem 7. Bergmann 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Bedrohliche Normalisierung von Gewalt«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Beziehungen zwischen Iran und Aserbaidschan beruhen auf gemeinsame religiöse Grundlagen. Iran: Leere Drohungen entlasten Großbritannien nicht von seiner Verantwortung für Verletzungen des JCPOA. Sanktionen behindern Fähigkeit Irans, afghanischen Flüchtlingen zu helfen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Beziehungen zwischen Iran und Aserbaidschan beruhen auf gemeinsame religiöse Grundlagen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi und der aserbaidschanische Verteidigungsminister Zakir Hasanov haben am Mittwochnachmittag bei einem Treffen in Teheran den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern erörtert. Die Beziehungen zwischen Teheran und Baku gingen über einfache konventionelle bilaterale Beziehungen hinaus und beruhten auf die gemeinsamen religiösen Grundlagen ihrer Völker, sagte Präsident Raisi bei diesem Treffen. Mit Hinweis auf sein Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev am Rande des Gipfeltreffens der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit ECO in Turkmenistan sagte Raisi, die Politik Irans sei weitgehende Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, insbesondere mit Aserbaidschan. Der iranische Präsident sprach ferner über die Sicherheit in der Region und machte das israelische Regime und die USA für das Entstehen von Extremisten und Terrorgruppen, darunter der IS-Terrormiliz, in der Region verantwortlich. Er bezeichnete das zionistische Regime als einen Feind der Menschheit, das niemals ein Freund muslimischer Völker sein kann. Die Besetzung und Aggression der Zionisten in der gesamten Region und gegen das palästinensische Volk seien ein Beweis für diese Tatsache, fügte Raisi hinzu. Der aserbaidschanische Verteidigungsminister seinerseits beschrieb seine Treffen mit iranischen Regierungsverantwortlichen als sehr vorteilhaft und fruchtbar, die weitere bilaterale Zusammenarbeit erleichtern. Iran: Leere Drohungen entlasten Großbritannien nicht von seiner Verantwortung für Verletzungen des JCPOA. Das iranische Außenministerium hat die verantwortungslosen und haltlosen Äußerungen der britischen Außenministerin Liz Truss über die Wiener Atomverhandlungen kritisiert. Am Dienstag behauptete Truss, die Islamische Republik sei jene Seite, die die Wiener Gespräche in eine gefährliche Sackgasse führe. Sie fügte hinzu, im Falle eines Scheiterns des Abkommens von 2015 liegen alle Optionen auf dem Tisch. Solche verantwortungslosen und haltlosen Äußerungen seien die neueste Version des leeren Spiels Großbritanniens und einiger westlichen Länder, das darauf abzielt, Iran zu belassen und ihre jahrelange Untätigkeit und die Einhaltung der illegalen und unmenschlichen US-Sanktionen zu vertuschen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Said Ratibzadeh, am Mittwochabend in Teheran. Ratibzadeh fügte hinzu, dass die fadenscheinigen Anschuldigungen und leeren Drohungen von Truss Großbritannien nicht von seiner rechtlichen und moralischen Verantwortung für die Verletzung des gemeinsamen umfassenden Aktionsplans JCPOA entlassen. Solche leeren Drohungen können die Islamische Republik auch nicht in ihrer Entschlossenheit ins Wanken bringen, ein qualitatives, nachhaltiges und zuverlässiges Abkommen zu erreichen, das die Interessen des iranischen Volkes garantiert, sagte der Sprecher des Außenministeriums. Wie schon oft gesagt, sei es nur die strategische Geduld Irans gewesen, die die Gespräche ermöglicht hat. Es sei klar, dass diese Tür nicht für immer offen bleiben werde, fügte Ratibzadeh hinzu. Es ist notwendig, dass die anderen Parteien ihr wiederholtes Schuldzuweisungsspiel und ihren langweiligen Diskurs aufgeben und stattdessen ihr ganzes Potenzial und ihren Fleiß aufwenden, um diese letzte Chance für eine Einigung am Verhandlungstisch zu nutzen, hob er hervor. Sanktionen behindern Fähigkeit Irans, afghanischen Flüchtlingen zu helfen. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen hat hervorgehoben, Iran habe in den letzten 40 Jahren die Afghanen mit aller Kraft unterstützt, was die offizielle Politik der Regierung sei, die vom Revolutionsführer bestätigt wurde. In einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates über die Lage in Afghanistan am Mittwoch wies Majid Takht-Ravanchi auf die beispiellose aktuelle humanitäre Krise in diesem Land hin und sagte, mehr als 24 Millionen Afghanen seien nach UN-Berichten auf humanitäre Hilfen angewiesen. Er gab bekannt, Iran habe bisher Dutzende humanitäre Hilfslieferungen mit grundlegenden Gütern wie Lebensmitteln, Medikamenten und medizinischen Geräten nach Afghanistan geschickt. In Bezug auf die Flucht von Afghanen nach Iran sagte er, nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Sommer 2021 reisen täglich tausende Afghanen in Iran ein. Trotz der illegalen US-Sanktionen bietet die Islamische Republik ihnen eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Berufsausbildung an. Takht-Ravanchi erklärte zudem, die iranische Regierung setzte die Impfung afghanischer Flüchtlinge gegen das Coronavirus gleichzeitig mit der Impfung von Iranern um. Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen kritisierte die US-Sanktionen, die den Zugang des Landes zu seinen Vermögenswerten beschränkt haben, und sagte, wenn die internationale Gemeinschaft Iran nicht rechtzeitig hilft, wird Teheran nicht mehr alleine in der Lage sein, die afghanischen Flüchtlinge weiter zu unterstützen, von denen viele über Iran in Europa Zuflucht suchen. Takht-Ravanchi brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Resolution 2615 des UN-Sicherheitsrates die Hilfe für die Afghanen erleichtern könne. Jemen warnt, Dubai-Expo im Fadenkreuz, wenn der von Saudi-Arabien geführte Krieg fortgesetzt wird. Der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte hat zuvor gewarnt, dass angesichts der Beteiligung der Vereinigten Arabischen Emirate an dem verheerenden, von Saudi-Arabien geführten Krieg, die beliebte Expo 2020 der Emirate das nächste Ziel inmitten der Welle jemenitischer Vergeltungsangriffe auf das Land am Persischen Golf sein könnte. In einem Twitter-Beitrag vom Dienstag, der Hashtag Expo als einzigen Hashtag enthielt, schrieb Brigadegeneral Yahya Sari, bei uns könnten sie Schaden erleiden, wir raten ihnen, ihr Reiseziel zu ändern. Beobachter haben den Post weithin als Warnmeldung interpretiert, die sowohl an Abu Dhabi als auch an die ausländischen Teilnehmer der Veranstaltung in den Vereinigten Arabischen Emiraten gerichtet ist. Einem weiteren Bericht zufolge hat der Berater des Premierministers der Regierung der Nationalen Rettung im Jemen die Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, vor größeren Angriffen gewarnt, falls sie ihre Beteiligung an dem von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen den Jemen fortsetzen. In einer Bemerkung am Dienstag sagte Hamid Abdel Qader Antar, der Jemen habe ein legitimes Recht, auf jede Aggression zu reagieren, und betonte, dass das Blut der Saudis und Emiratis nicht wertvoller sei als das der Jemeniten. Der jemenitische Berater fügte hinzu, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate Washingtons Pläne in der Region umsetzen. Saudi-Arabien genoss vollständige Waffen, logistische und politische Unterstützung durch die Vereinigten Staaten und führte viele seiner Verbündeten, allen voran die Vereinigten Arabischen Emirate, bei einer Invasion im Jemen im Jahr 2015 an. Der Krieg hat versucht, die herrschende Struktur des Jemen zugunsten seiner ehemaligen Riad-freundlichen Amtsträger zu verändern. Syrien. USA versuchen, IS-Terroristen wiederzubeleben, um ihre Besetzung zu rechtfertigen. Der ständige Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen, Bassam Sabah, sagt, die USA stünden hinter der jüngsten Welle tödlicher Gewalt in der nordöstlichen Provinz Hasaka und warnte davor, dass Washington versuche, die IS-Terrorgruppe wiederzubeleben, damit sie ihre Besetzung des arabischen Landes rechtfertigen könne. Auf einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates am Mittwoch sagte Sabah, der Angriff von IS-Terroristen auf das von Kurden geführte Rawairan-Gefängnis in der vergangenen Woche, die kriminellen Handlungen der von den USA unterstützten Kämpfer der sogenannten Demokratischen Kräfte Syriens, SDF, sowie die Zerstörung der Öffentlichkeitsinfrastruktur durch US-Kampfflugzeuge, zeigten die dringende Notwendigkeit, die Folgen solch gefährlicher Entwicklungen zu berücksichtigen. Der syrische Diplomat betonte, dass der UN-Sicherheitsrat angesichts der jüngsten Ereignisse in Hasaka darauf hinarbeiten müsse, die Präsenz der US-Besatzungstruppen im Nordosten Syriens und in der südlichen Atanf-Region zu beenden. Er forderte auch die Beendigung der US-Unterstützung für die kurdisch geführte SDF und terroristische Gruppen, die in syrischen Gebieten Chaos anrichten, sowie Washingtons Plünderung der natürlichen Ressourcen und Vermögenswerte Syriens. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch. Bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 4 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandarabas 16 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Homayun Shajarian mit dem Titel Khalid-e Fars, das heißt Das persische Golf. Thank you.
جهانت خواستاره از روح هم نبا خیزان ها خانم با امی سرود آن بر هرچه نشانت خواستاره از روح هم نبا زبان یک دل هم بسته با داستان مرزها را با خرم بردی زدائی در دنیا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Wir haben auf die Ausdehnung des Einflussbereiches der iranischen Kultur nach Annahme des Islams hingewiesen und ebenso kurz die Verbreitung der Farsi-Sprache in der damaligen Welt erwähnt. Dieses Thema wollen wir ab heute ausführlicher behandeln. Die Sprache ist ein wichtiges und entscheidendes Element für jede Kultur. Sie ist überhaupt eines der wichtigsten Mittel zur Vermittlung der Kultur von Generation zu Generation und spielt eine zentrale Rolle für den Erhalt einer Kultur. Das Auf und Ab und die Veränderung der Sprache spiegeln schöne und bittere Erfahrungen einer Kulturgesellschaft wider. Die Betrachtung des Wandels einer Sprache bietet die Möglichkeit, die Situation und Reaktion einer Kulturgesellschaft in ihrem Lebensraum und ihren Beziehungen untereinander zu beurteilen. Musik Die Farsi-Sprache spiegelt die besondere Eigenschaft der iranischen Kultur wider, nämlich ihre Flexibilität bei gleichzeitiger Wahrung ihrer Wesensart. Die persische Sprache hat für die iranische Kulturgesellschaft einige tausend Jahre lang Veränderungen und Angleichungen akzeptiert, um sich den Bedingungen der verschiedenen Epochen anpassen und sich ihnen gegenüber behaupten zu können. Obwohl das heutige Persisch keine große Ähnlichkeit mit dem Persisch und dem Pahlavi aus der Antike aufweist, so hat es dennoch trotz der Wandlungen nicht seinen typisch iranischen Charakter verloren. Dies, obwohl es sowohl hinsichtlich des Wortschatzes als auch seiner Struktur von allen geschichtlichen Epochen und von den verschiedenen Kulturen, welche die iranischen Völker im Krieg oder im Frieden und im Kulturaustausch kennenlernten, in gewisser Weise beeinflusst wurde. Die Farsi-Sprache war wie die gesamte Kulturgesellschaft Irans kontinuierlich zum Austausch mit anderen Kulturen und Sprachen bereit und hat gestützt auf ihr Selbstvertrauen die Tore für Wörter und Begriffe anderer Sprachen offen gehalten und auf diese Weise ihren Reichtum und ihre Ausdrucksmöglichkeiten erhöht. Genauso wie der nahe Kontakt zu verschiedenen Völkern und Kulturen im Laufe der Geschichte Irans der Charakteristik und dem Fortbestand der typisch-iranischen Kultur nichts anhaben konnten, sondern ihre Bereicherung förderten, hat auch die Aufnahme all der Wörter und Begriffe aus verschiedenen anderen Sprachen die sprachliche Kapazität des Persischen vergrößert, so dass es schließlich im Mittelalter zu einer bedeutenden Kontaktsprache in einem großen Teil der Welt wurde. Farsi ist immer noch der Sprache der Ahnen zu Dank verpflichtet und einige seiner Wörter sind über 3000 Jahre alt und stammen von den ersten arischen Völkern ab. Es gibt heute noch Wörter, die von den Gemeinsamkeiten der indogermanischen, darunter der iranischen Völker zeugen, zum Beispiel das Wort Barodar, Bruder, Pedar, Vater, Madar, Mutter, Dochtar, Tochter, Lab, Lippe, Abru, Augenbraue und weitere. Farsi hat auch hinsichtlich seiner Struktur die Eigenart indogermanischer Sprachen bewahrt und sich diesbezüglich nicht von den anderen Sprachen, welche sie im Laufe der Geschichte begegneten, beeinflussen lassen. Wie in anderen indoeuropäischen Sprachen steht auch beim Farsi das Subjekt am Anfang und erst dann folgt das Verb. Ebenso ähnelt die Wortbildung weiterhin wie seit eh und je dieser Sprachgruppe. Und das Verb wird durch Vor- und Nachsilben konjugiert. Die Vermischung der iranischen Sprachen mit weit verbreiteten anderen Sprachen setzte schon ein, als die ersten arischen Völker auf der iranischen Hochebene eintrafen. Bevor das große Imperium der Achämeniden entstand, war in der hiesigen Region das Aramäisch üblich. Diese semitische Sprache wurde von den Völkern in Mesopotamien gesprochen und war in der antiken Welt sehr weit verbreitet. Im Achämenidenreich kamen zum ersten Mal Sprachen und Schriften verschiedener Völker miteinander in Berührung. In Iran kannte man die griechische Sprache aufgrund der militärischen und der kulturellen Begegnungen zwischen Griechen und Iranern in der Zeit von Alexander. Sie wurde von den Nachfolgern des mazedonischen Feldherrn als Amtssprache anstelle von Aramäisch eingeführt. Es gibt historische Belege dafür, dass die iranischen Völker, obwohl sie ihre eigene Sprache nicht aufgegeben hatten, so realistisch waren, dass sie eine Sprache als Amtssprache und Literatursprache akzeptierten, wenn sie gegenüber der einheimischen Sprache weiterentwickelt war und ein größeres Potenzial für die Herstellung von Beziehungen in der Welt besaß. Zur Zeit der Achämeniden und der Arsakiden haben die iranischen Völker die einheimischen Sprachen, nämlich das Altpersisch und das Pahlavi und Dari, im Alltagsleben benutzt und ebenso die offiziellen Sprachen Aramäisch und Griechisch verwendet. Zur Zeit der Sassaniden war die Sprache am Königshof und die Amtssprache das Pahlavi, das Mittelpersische, und im Gegensatz zu den vorherigen Epochen war die offizielle Sprache also keine Fremdsprache mehr. Aber die Übersetzung von fremdsprachigen Werken, wie sie von den Achämeniden begonnen worden war, wurde auch unter den Sassaniden fortgesetzt. Dank dem Interesse an Übersetzungen im Iran gingen die Errungenschaften der griechischen Kultur nach deren Untergang in ihrer Heimat nicht verloren. Sie wurden nach Beginn der islamischen Ära aus dem Pahlavi ins Arabische übersetzt und wurden schließlich von der europäischen Zivilisationsära aufgenommen. Die Iraner besaßen in den ersten Jahrhunderten der islamischen Ära keine ausgereifte Sprache, mit der sie die weite islamische Welt bereisen und in ihr kulturell aktiv werden konnten. Die Pahlavi-Sprache war vornehmlich religiös von der Religion der Zoroastrier geprägt oder betraf das höfische Leben, und wegen einer schwierigen Schreib- und Redeweise war sie nicht als universale Sprache geeignet, so dass die Iraner diese Sprache nicht in anderen Ländern einsetzen konnten. Daher haben sie zuerst mit Hilfe iranischer Gelehrter und Literaten das einfache gesprochene und geschriebene Arabisch in eine Sprache verwandelt, welche in der islamischen Welt anerkannt wurde, und diese daraufhin als Mittel für ihre kulturellen Tätigkeiten in allen Ländern verwendet. Abu Rehan Biruni, der große iranische Gelehrte des 10. und 11. Jahrhunderts nach Christus, geboren in Chorasm, hat selber erklärt, dass seine Muttersprache, nämlich Chorasmisch und damit eine iranische Sprache, nicht die Wissenschaft der damaligen Welt darlegen konnte. Er sagte, dass es Verwunderung auslösen würde, wenn eine Wissenschaft in dieser Sprache festgehalten worden wäre. Al-Biruni beherrschte aber mehrere Fremdsprachen, nämlich Arabisch und die Hofsprache Dari-Persisch. Außerdem war er mit Sanskrit und Altsyrisch und Griechisch vertraut und konnte sie anwenden. In den ersten Jahrhunderten nach Beginn der islamischen Ära wurde sowohl Arabisch als auch Persisch in den großen Städten mit muslimischer Bevölkerung gesprochen. In den beiden Städten Basra und Kufa im Irak wurde sogar mehr auf Farsi, auf Persisch, gesprochen als auf Arabisch, und die meisten Einwohner waren zweisprachig. Die Iraner beherrschten das Arabische bald, nachdem sie es kennengelernt hatten, genauso gut, wie sie unter den Arsakiden die Fremdsprache Griechisch erlernt hatten. Der Unterschied lag jedoch darin, dass die Kultur der Iraner komplexer als die der Araber war und dass sie bei der Hervorbringung von Kultur mehr Erfahrung besaßen. Die arabische Kultur war mehr eine verbale Kultur und die Araber legten weniger Wert darauf, Wissen schriftlich festzuhalten. Bei ihnen genoss die mündliche Überlieferung eine größere Bedeutung. Der libanesische Autor und Historiker Durji Zaidan, 1861 bis 1914, schreibt in seinem Werk Geschichte der islamischen Zivilisation: Die Iraner reihten sich sogar in Wissenschaften, die mit der arabischen Sprache und ihrem Wortschatz verknüpft waren, und obwohl Arabisch für sie eine Fremdsprache war, zu den Lehrmeistern des Arabischen, und die ersten Wörter, Bücher für Arabisch kamen aus dem iranischen Khorasan. Der erste Grundstein für die Syntax im Arabischen wurde von Sibawai, einem Bürger der iranischen Provinz Fars, gelegt. Und was später als arabische Literatur bekannt wurde, wurde hauptsächlich von iranischen Gelehrten geschrieben. Muhammad ibn Ahmad Muraddasi, ein Geograf des 10. Jahrhunderts nach Christus, hat bei seiner Reise durch die islamischen Gebiete festgestellt, dass die Bürger in Khorasan, Nordost-Iran, das reinste Arabisch sprechen. Im Cambridge-Werk über die Geschichte Irans steht zudem: Die Iraner haben als Übersetzer und als Autoren einen wichtigen Beitrag zur arabischen Literatur geleistet und viele Schriftsteller und Gelehrte, die auf Arabisch schrieben, waren Iraner. In den ersten Jahrhunderten nach der Hijra und dem Beginn der islamischen Zeitrechnung wurden sowohl persische Wörter der arabischen als auch arabische Wörter der persischen Sprache hinzugefügt. Der Austausch zwischen der Sprache der Iraner und der Araber nahm zu. Der arabische Dichter Hajiz spricht von einem Gedichtband, den er zur Preisung des Abbasidenherrschers Harun al-Rashid erfasst hat und in dem alle Reime auf Persisch sind.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Arun Afshar mit dem Titel Raftan Ke Raftam. Auf Deutsch: Ich bin endgültig weg.
رفتم که رفتم خدا حافظ رفیق بغض و آوار رفتم که رفتم نگاهم کن برای آخرین بار رفتم ولی تو به مهن و خاطراتم را نگهدار رفتم که رفتم نشد رویای ما باور بگیرم رفتم عزیزم نشد این قصه بالو پر بگیرم بعد از من ای کاش تو را هر کس که عاشق شد بمیرد من غم حرفا تو همه دنیای تو حسرتش مونده به قلبم رنگ چشمای تو خواب و رویای تو حسرتش مونده به قلبم من غم حرفای تو همه دنیای تو حسرتش مونده به قلبم رنگ چشمای تو خواب و رویای تو حسرتش مونده به قلبم ای حسرتش مونده به قلبم رفتم تو را یادم فراموش، شاید غمت تو یاد بگیره. رفتم که رفتم شاید عشقم در دست خودش درمان بگیره. رفتم تو را یادم فراموش، رفتم ولی دل تنگ بودم، تو با دلم بیره بودی. ای کاش من دل سنگ بودم، ای کاش من دل سنگ بودم. من غم حرفای تو، همه دنیای تو، حسرتش خونده به قلبم. رنگ چشمای تو، خواب و رویای تو، حسرتش خونده به قلبم. من غم حرفای تو، همه دنیای تو، حسرتش خونده به قلبم. رنگ چشمای تو، خواب و رویای تو، حسرتش خونده به قلبم.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Bedrohliche Normalisierung von Gewalt. Weiterhin guten Empfang. Filmserien haben in allen Ländern ihre Fans, so auch im Iran. Nicht nur Fernsehsender, sondern auch Internetplattformen und Medienunternehmen verbreiten Filmserien. Doch diese Medien bergen eine nicht unerhebliche Gefahr in sich. In den Filmserien, die als Video-CD verkauft werden, kommt oft Gewalt vor. Gewalt dient dazu, Käufer anzuziehen. Je gewaltsamer die Szenen in einer Videoserie sind, desto mehr scheint sie zu begeistern. In der Realität gibt es jedoch in der Gesellschaft gar nicht dieses Ausmaß an Gewalt. Die Frage ist, warum interessieren sich die Menschen mehr als in der Vergangenheit für Gewalt? Zum Beispiel für eine Serie wie die Serie Squid Game, Tintenfischspiel. Diese Serie strotzt vor lauter Gewalt. Sie brachte große Einnahmen, denn viele haben sich dafür begeistert. Allerdings stieß sie auch auf weitgehende Kritik. Squid Game oder Tintenfischspiel ist eine südkoreanische Filmserie, die vom Medienunternehmen Netflix angeboten wurde und zu den beliebtesten Serien weltweit aufstieg. Die Geschichte lehnt an ein südkoreanisches gleichnamiges Kinderspiel aus den 70er und 80er Jahren an. In dieser Serie nehmen 456 Personen an einem Glücksspiel teil, bei dem es um den Gewinn von 33 Millionen Euro geht. Verlierer werden ausgeschaltet. Die Serie hat einen düsteren, blutigen und gewaltsamen Inhalt. Die Geschichte ist in Wahrheit eine klare Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft, in der die Armen in einem Spiel, in dem es um Tod und Leben geht, miteinander ums Überleben wetteifern und dies dem Vergnügen der Reichen dient. Diese Serie stellt unser Leben als eine Summe von erbarmungslosen Spielen dar, bei denen wir versuchen, am Leben zu bleiben. Die Schauplätze, auf denen gespielt werden, muten wie ein kleines Abbild der Gesellschaft an. Und während der Spieler verlieren die Spieler fast alle ihre Menschlichkeit und lassen ihre tierischen Triebe zutage treten. Sie müssen einander täuschen und betrügen, um am Leben zu bleiben. Und so spiegeln sich bei jeder Spielphase Probleme wider, die leicht in der Realität der Gesellschaft wiederzufinden sind. Keiner kann abstreiten, dass die Serie Squid Game zu den professionellen und erfolgreichen Filmserien gehört. Allerdings haben diejenigen, die sich diese Serie angesehen haben, danach deren schlechten Auswirkungen auf ihr Gemüt bemerkt. Diese rührten von daher, dass die Teilnehmer an dem Tintenfischspiel in dieser Serie an nichts anderes mehr denken, als das mörderische Spiel zu gewinnen. Untersuchungen zeigen, dass viele, nachdem sie diese Serie gesehen haben, insbesondere wenn es am späten Abend war, in der Nacht Albträume hatten. Dieser Effekt hat erneut die Debatte um Gewalt und Darstellung von Gewalt in den Medien aufgefrischt. Gewalt kann vielfältig definiert und aus verschiedener Hinsicht betrachtet werden. Was die Medien anbelangt, so versteht man darunter jegliche Szenen, die Gewalt beinhalten. Ob nun auf der Leinwand oder dem Fernsehbildschirm oder auf dem Tablet-PC oder Handy oder bei Aussagen in schriftlichen Medien. Diese Gewalt kann sich in einem aggressiven Verhalten, dem Aufzwingen des eigenen Willens und gewaltsamen Vorantreiben eines vernünftigen oder unvernünftigen Zieles, ebenso wie in jedem aggressiven Verhalten sowie dem Einsatz physischer Kräfte zur Misshandlung und Schädigung einer oder mehrerer Personen äußern. Bei Mediennutzer rufen Gewaltszenen Anspannung, Angst, Unruhe und weitere negative Gefühle hervor. In den Filmen, Serien und Animationen handelt es sich um künstliche Gewalt. Sie ist von der in wahren Berichten und Dokumentationen gezeigten Gewalt verschieden. Dennoch hinterlässt sie ihre Spuren beim Zuschauer. Fast alle Forschungsergebnisse bestätigen jedenfalls, dass Programme, die Gewalt zeigen, eine Wirkung hinterlassen. Insbesondere hinsichtlich der künstlich erzeugten Gewalt wurde dies anhand von mehr als 5000 Feldforschungen nachgewiesen. Die Wirkungen auf den Zuschauer waren in Gesellschaften, in denen die Bürger täglich in der Realität ähnlichen Szenen begegnen, größer. Außerdem bestärkten Fernsehprogramme mit Gewaltszenen Leute in ihrer Haltung, die auch sonst ein unübliches aggressives Verhalten an den Tag legen. Mit anderen Worten lernte diese Gruppe von Zuschauern durch solche Programme hinsichtlich ihrer Neigung zur Gewalt etwas dazu. Filme und Filmserien sollen unterhalten oder bei gleichzeitiger Unterhaltung etwas lehren. Leider gibt es aber allerorts auf der Welt Regisseure, die ihre Filmprodukte in ein Mittel zur Verbreitung von Gewalt verwandelt haben. Laut Berichten spiegeln 90% der Filme, 68% der Videospiele und 60% der Video-CDs sowie 15% der Musikvideos Gewalt wider. Die Gewalt in Spielfilmen hat in den letzten 50 Jahren kontinuierlich zugenommen. Vielen gefallen die Gewaltszenen im Fernsehen gar nicht, aber sie schauen sie sich automatisch an. In Wahrheit üben Filme und Serien, die Gewalt beinhalten, vor allem auf die Jugend und insbesondere auf die männliche Jugend, eine gewisse Anziehungskraft aus. Gemäß einiger Theorien sollen Filme mit Gewaltszenen wie ein Ablassventil für die Psyche dienen, weil sich der Zuschauer mit den Charakteren im Film identifiziert und durch deren Handlungen und Verhalten eigene Enttäuschungen abbaut. Aber es gibt auch Theorien in der Psychologie, die unterstreichen, dass gegebenenfalls die Ausstrahlung von gewaltbeladenen Filmen und Serien, wo Tod und Quälen auf die leichte Schulter genommen werden, zur Steigerung der Gewalttätigkeit in der Gesellschaft bis hin zur Nachahmung und Veränderung der Form der realen Gewaltanwendung führt. Dies hängt von den Bedingungen in der Gesellschaft ab. Einige Fernsehserien verharmlosen sogar Tötung und Mord, ziehen solche Dinge ins Lächerliche und es werden Folter und Geiselnahme bagatellisiert. Schon von daher ist zu erwarten, dass solche gewaltbeladenen Filme die Kriminalität in der Gesellschaft zunehmen lassen. Bewaffnete Anschläge und Serienmorde und Geiselnahmen, die sich in der Realität abspielen, sind nach Ansicht von Sachverständigen Erscheinungen, die in vielen Fällen durch Nachahmung von gewaltsamen Szenen im Fernsehen entstehen. Heutzutage können Kinder im Fernsehen oder auch auf tragbaren Geräten wie Laptop und Tablet-PC an jedes Medium herangelangen. Dadurch steigt die Zahl der Kinder, die von gewaltsamen Inhalten beeinflusst werden. Gemäß Studien enthalten 37% der Medien, die Kinder besuchen, Szenen mit körperlicher oder verbaler Gewalt. Das Ausmaß an Gewalt bei den täglichen Freizeitbeschäftigungen ist generell leider sehr groß. Und selbst in den Kinderfilmen und Videospielen für Kinder gibt es aggressive Szenen. Kinder, die solchen Inhalten begegnen, können dadurch eine falsche Vorstellung von Gewalt bekommen. Sie können nämlich denken, Gewalt sei ganz normal. Es ist schwierig, sie wieder von dieser Denkweise abzubringen. Studien über die häusliche Gewalt zeigen Ähnliches. Sie ergeben, dass ein großer Anteil der Kinder, die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, entweder zu Tätern oder zu Opfern werden. Hier liegt ein Zusammenhang damit vor, dass sie denken, es sei normal, der Gefahr der Gewalt ausgesetzt zu sein. Durch Gewalt in Medien hervorgerufene Verhaltensstörungen bei Kindern und Heranwachsenden können sich darin äußern, dass sie unbedacht gegeneinander Gewalt ausüben. Falsches Denken ruft jedoch im Kind eine seelische Belastung hervor. Kinder, die die Gewalt in Medien sehen, neigen eher dazu, feindliche Gefühle zu entwickeln. Ihre emotionale Reaktion auf gewaltbeladene Filme besteht in der Nachahmung, wobei die Nachahmung von Gewaltszenen dazu führt, dass sie sich selber und anderen einen Schaden zufügen. Zu den häufigsten Auswirkungen von Gewaltszenen auf Kinder zählen Schlafstörungen, sowie aggressives Verhalten in der Familie und zu Freunden, insbesondere beim Spielen. Diejenigen Kinder, die mehr als die anderen in der virtuellen Welt, im Fernsehen, in Filmen und Videospielen Gewaltszenen erleben, werden mit großer Wahrscheinlichkeit in der realen Welt selber ein aggressives Denken und Verhalten an den Tag legen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.